SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Boah, was habe ich gestaunt. René Anur beim Lesen ihres Buchs Das Arche-Noah-Prinzip. Aus dem Gift der Vogelspinne lässt sich Schmerzmittel gewinnen, der Nacktmull altert nicht und gebrochene Katzenknochen heilen durch die Schwingungen beim Schnurren schneller. Wahnsinn, was es im Tierreich alles zu entdecken gibt. Sie bringen uns das heute näher. Herzlich willkommen, René Anur.
Vielen Dank, guten Morgen. Ich freue mich darauf.
Sie sind Veterinärmediziner, arbeiten bei der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und Sie sind Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicine Agency. Dann können Sie sicherlich auch sagen, welches Medikament wurde denn zuletzt aus dem Tierreich entwickelt?
Zuletzt ist schwer zu sagen, weil viele Dinge, die aus dem Tierreich kommen, sowas wie eine Blaupause bilden für neue Medikamente, die man aber dann in der Entwicklung gar nicht mehr als solche erkennt. Aber ein sehr prominentes Beispiel für Medikamente, die aus dem Tierreich kommen, ist eine sehr alte Gruppe an Blutdrucksenkern, die sogenannten ACE-Hämmer. Die stammen zum Beispiel aus dem Gift einer südamerikanischen Schlange. Das wurde von einem jungen Wissenschaftler in den 60er Jahren entdeckt und ist nach wie vor sind das Medikamente, die Millionen von Menschen nehmen, um ihren Bluthochdruck in den Griff zu kriegen.
Das ist eine unglaublich spannende Geschichte in Brasilien, wie das damals entdeckt wurde. Mhm. Müssen Sie gleich im Detail noch erzählen. Mhm. Das klingt nämlich wie ein Abenteuerroman. Mhm. Aber natürlich, wenn wir jetzt über Tiere und Medikamentenentwicklung sprechen, müssen wir auch über Tierversuche sprechen. Da gibt es immer wieder heftige Skandale. Mhm. Wie stehen Sie dazu? Was können Sie dazu sagen?
Also man ist wirklich extrem bemüht und diese Bemühungen bekommt man auch wirklich hautnah mit, Tierversuche zu reduzieren, wo immer das möglich ist. Es ist in der Medikamentenentwicklung an manchen Schritten teilweise noch nötig, dass man einfach ein bisschen die Sicherheit bekommt, bevor man in den Menschen geht, das am Tier zu testen, um eben den Mensch nicht zu gefährden. Aber es ist laufend wirklich sehr viel Bewegung in dem Thema und durch neue Erkenntnisse und neue technische Verfahren kann man Tierversuche immer weiter glücklicherweise reduzieren.
Wie ist es denn? Es gibt eine Initiative extra zum Thema Tierversuche verstehen, weil ohne die Tierversuche geht es wohl eben nicht. Aber so etwas lässt sich natürlich auch nicht human gestalten, denn die Tiere leiden immer. Also wie lässt sich diese Gratwanderung finden?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also man muss natürlich versuchen, es dem Tier im Rahmen des Möglichen so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ja, wir sind halt wirklich gefragt und das wird in unseren Breiten in Europa auch sehr strikt gemacht, jeden Tierversuch auf Herz und Nieren auf seine wirkliche Notwendigkeit zu prüfen, damit man wirklich nicht hier unnötiges Tierleid macht. Im Moment ist es leider noch so, dass Tierversuche in einem gewissen Ausmaß notwendig sind, um den Menschen nicht zu gefährden.
Woran liegt es denn, dass es so viele Skandale gibt? Fehlt es an der Transparenz? Was brauchen wir?
Also ich nehme im Bereich der Medikamentenentwicklung tatsächlich keine Skandale wahr, zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, es braucht
vor einigen Jahren noch zahlreiche Berichte darüber gegeben.
Also was tatsächlich der Fall ist, ist, dass man hier sehr viele, also sehr genau die Tierversuchsanträge, die auch aus ethischer Hinsicht bewertet werden, sich anschauen muss, dass man die sehr genau ausgestaltet. Und ja, hier wird tatsächlich auch jeder Antrag auf Herz und Nieren geprüft. Und wie gesagt, etwas, das leider im Moment noch unersetzlich für die menschliche Gesundheit ist. Aber es wird wirklich auf Hochdruck daran gearbeitet, diese zu reduzieren. Und ja, ich glaube, der medizinische Bereich ist hier ein sehr gut kontrollierter Bereich und wo den Tieren ein möglichst hohes Ausmaß an Lebensqualität geliefert wird, auch wenn das natürlich, und das muss man ganz offen zugeben, nicht ein besonders schönes Erlebnis für die Tiere ist, aber momentan leider noch nicht vermeidbar.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Das ist wirklich spannend zu lesen, was Schlangen mit blutdrucksenkenden Mitteln zu tun haben. Sie haben es gerade schon mal angedeutet, das liest sich wie ein Abenteuerroman bei Ihnen. Es geht um einen jungen Studenten 1960 in Brasilien. Was hat der gemacht?
Also der hatte das Glück, bei einem sehr renommierten Professor forschen zu dürfen. Und der hat schon so ein bisschen an Schlangengiften geforscht. Und ist einfach draufgekommen, dass hier in dem Gift einer ganz besonderen Schlange ein richtiger Cocktail an Giften eigentlich in dem einen Gift vorhanden ist. Und damals in den 60er Jahren wusste man eigentlich noch gar nicht so sehr, was passiert, wenn ein Organismus in einen Schock kommt. Und dieser Professor hat angefangen, das zu erforschen, weil er nämlich gesehen hat, bei Säugetieren, die eben von diesem Gift betroffen sind, gebissen werden, dass die eine Art Schock erleiden. Ja. Und hat dann da auch eine Substanz isoliert, das Bradykinin, das teilweise auch so für Blutdruckabfall etc. verantwortlich ist und Schockgeschehen, aber in recht geringem Ausmaß. Und dieser Student hat sich das angeschaut und gesehen, das kann eigentlich nicht dieses ganze Ausmaß dieses Blutdruckabfalls, der da bei den Bissopfern passiert, erklären. Und hat dann einen Faktor gefunden, der quasi die Wirkung des Bradykinins unglaublich verstärkt.
Also wie so ein Booster.
Ein Booster, genau. Ja. Und das war dann quasi die Blaupause für diese ganz neue Klasse an Blutdrucksenkern, die sogenannten ACE-Hämmer.
Ja, und da haben Sie sich dann noch eine Eselsbrücke gebaut bei den ACE-Hämmern und die Silbe Pril. Warum ist das so wichtig?
Das war tatsächlich ganz witzig. Lange bevor ich die Geschichte von diesen ACE-Hämmern kannte, als Student, musste ich in der Pharmakologie-Vorlesung einfach mir merken, wie die heißen und was die machen. Und mir ist aufgefallen, dass alle diese ACE-Hämmer auf die Silbe Pril enden und dass sie das Enzym ACE hemmen. Und dann ist mir so eingefallen, naja, da gibt es doch zwei Waschmittel, Pril und Ace, geschrieben, glaube ich, ACE. Und da habe ich mir einfach gemerkt, Pril hemmt Ace und schon war die Sache gegessen. Das war so blöd, ich habe es mir ewig gemerkt.
Ja, so kommt man einfacher durch die Prüfungen. Wie weit sind denn eigentlich Schlangengifte in der Medizin verbreitet?
Tatsächlich ziemlich, und zwar vor allem bei so hämatologischen Erkrankungen. Gibt es bereits Präparate bei Erkrankungen, die die Blutplättchen betreffen, und es wird auch in allen möglichen Indikationsgebieten geforscht mit ihnen. Also es wird sogar im Bereich HIV mit Komponenten eines Schlangengifts geforscht.
Das heißt, da ist die Forschung noch ganz jung?
Ja, also generell bei den Giften ist die Forschung ganz jung, besonders bei Giften von Tieren, die nur sehr kleine Mengen an Gift absondern, weil man erst jetzt die technischen Möglichkeiten hat, diese auf ihre Bestandteile zu untersuchen und herauszufinden, was da überhaupt drin ist und was man damit machen kann.
Ja, das sind wahrscheinlich sehr komplizierte Prozesse. Mhm. Es gibt dann ja Tiere, die tauchen manchmal in Filmen auf, weil sie so bizarr sind. Mhm. Kugelfische zum Beispiel, ja. Die gelten in Japan als Delikatesse. Dabei sind sie lebensgefährlich. Warum?
Also der Kugelfisch ist hochgiftig, und das Gift, das er enthält, das ist unter anderem in der Haut oder auch in den Eierstöcken. Man könnte sagen, weibliche Kugelfische sind ein bisschen giftiger und ist tatsächlich schon in geringsten Mengen tödlich. Was man aber herausgefunden hat jetzt bei der Untersuchung des Kugelfischtoxins, ist, dass es tatsächlich einige ganz großartige Wirkungen in der Medizin haben könnte. Und zwar wird es momentan evaluiert, um Schmerzen bei Krebspatienten zu senken. Und zwar dann, das ist ganz wichtig, wenn herkömmliche Schmerztherapie schon versagt. Also das sind wirklich Menschen, deren Schmerz sonst nicht mehr gelindert werden kann. Und da könnte dieses Kugelfischtoxin ins Spiel kommen.
Stecken also viele Chancen drin im Kugelfisch. Und welche Wirkung der Haushaltsreiniger der Bienen auf uns Menschen hat, das erfahren wir gleich auch von Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
René Anur ist zu Gast in SWR1, Leute. Also den Titel Haushaltsreiniger der Bienen für Propolis hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Wie ist das zu erklären?
Naja, man muss sich vorstellen, in einem Bienenstock ist es meistens schön warm, hat auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit, und das ist natürlich eine absolute Brutstätte für Bakterien. Und hier haben sich die Bienen halt etwas einfallen lassen und haben quasi Propolis als die Lösung hergenommen. Das ist mehr oder minder ein Gemisch aus Baumharzen, das sie gesammelt haben, zusammen mit ihrem Speichel. Und das ergibt dann eine sehr stark riechende und desinfizierenden Pub, muss man mal sagen. Und damit kleiden sie ihren Bienenstock aus und sorgen so dafür, dass es da nicht zur Verbreitung von Krankheiten kommt.
Kennt der ein oder andere ja inzwischen auch aus der Apotheke. Mhm. Da gibt es Propolis auch. Wann nehmen Sie das?
Also ich persönlich verwende es ganz gern. Also vielleicht gibt es noch andere, die davon geplagt sind. Wenn man eine Fieberblase hat, kann man zum Beispiel Propolis-Cremen verwenden. Da gibt es auch ganz gute Studien, dass das sehr gut hilft, vor allem im Erststadion, wenn das frisch da ist und zu einer schnelleren Abheilung führt.
Also ich nehme immer so einen Tropfen, wenn ich merke, so eine leichte Erkältung kommt und dann einfach, man kann es auf dem Brot krumm machen, weil es ja wirklich auch ganz harzig im Mund ist und dann langsam im Mund auflösen. Wäre das eine richtige Anwendung? Was sagen Sie?
Also Propolis ist natürlich desinfizierend. Sie machen damit definitiv nichts falsch. Es hat auch eine antivirale Wirkung. Es gibt die Studien zur Dauer von Verkühlungen dazu, sind eher dünn, aber es ist sehr plausibel, dass es durch die erwiesene desinfizierende Wirkung auf jeden Fall einen unterstützenden Effekt bei der Heilung gibt.
Wenn Sie sagen, die Studienlage ist sehr dünn und dennoch ist dieses Mittel ja so faszinierend und all das, was die Bienen hervorbringen. Ja. Da gibt es dann noch Gelée Royale, erwähnen Sie beispielsweise. Was hat es damit auf sich?
Gelée Royale ist eine Masse, mit der Bienenköniginnen gefüttert werden. Und deshalb, weil das natürlich für die Königin ist, hat man dem lange eine sehr große medizinische Wirkung, vor allem so verjüngend und so, zugeschrieben. Während bei Propolis tatsächlich es durchaus zum Beispiel auch bei Fieberblasen sehr gute Evidenz gibt, ist das bei Gelée Royale noch sehr dünn. Da ist eher der Ruf des tollen königlichen Bienennahrung, was eher die erwiesene Wirkung übertrifft.
Das ist das Marketing der Bienen, was damit reinspielt.
Genau.
Wahrscheinlich. Wie verhält es sich denn beim Honig? Das ist ja etwas, was in der Wundheilung auch schon lange ein Thema ist.
Genau, also Honig hat wirklich ganz gute Ergebnisse bei Wundheilung gezeigt, also dass es wirklich die Granulierung und die Wundheilung beschleunigen kann. Ganz wichtig, wenn Sie sich dafür interessieren, um jetzt nicht einfach in den Supermarkt laufen und Honig kaufen und den auf eine Wunde schmieren, sondern da braucht man wirklich den medizinischen Honig aus der Apotheke. Also bitte bei Arzt oder Apotheker nachfragen, gibt es einen speziellen Honig.
Was ist bei dem anders?
Bei dem ist einfach anders. Also prinzipiell ist der Honig durch den hohen Zuckergehalt nicht so, dass sich da jetzt Bakterien vermehren könnten. Aber es könnte trotzdem quasi so kontaminiert sein, dass das dann in der Wunde passiert. Und bei dem medizinischen Honig ist einfach sichergestellt, dass man sich da nichts in die Wunde tut, was da nicht rein soll.
Inzwischen ist es ja sogar ein Trendthema geworden, einen eigenen Bienenstock zu halten, wobei man darauf achten muss, dass man da natürlich auch alles richtig macht. Sie schreiben dann über die Bienenstockluft. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist ein ganz interessanter Trend. Und da wird behauptet, wenn man quasi die Luft, die in Bienenstöcken ist, inhaliert, ist das hat das eine positive Wirkung in Bezug auf Atemwegserkrankungen. Hier muss ich sagen, plausibel, dass das funktionieren kann, ist es, weil da ja auch man sehr viel in der Luft gelöstes Propolis einatmet. Also man hat das auch analysiert und die wichtigsten Komponenten, die halt in der Luft sind, sind so Propolis. Aber es gibt dazu, und ich bin immer sehr auf der evidenzbasierten Seite,
sollten Sie auch.
leider keine guten, aussagekräftigen Studien. Das heißt, könnte etwas helfen, weiß man noch nicht, wird vielleicht noch erforscht.
Schweinegrippe, Rinderwahn, AIDS oder das SARS-Virus, das alles sind Zoonosenkrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen wurden. Und René Anur, Sie hätten sich selbst beinahe mal mit einer infiziert. Was war das?
Ja, das war tatsächlich ein sehr gruseliges Erlebnis. Ich war damals in einer Zoo- und Wildtierpathologie und da wurde von Wildtierrangern, die Wildtierbestände überwachen, ein toter Feldhase gebracht. Und bei der Sektion fiel mir auf, dass der eine sehr geschwollene Milz hat und überhaupt einige sehr seltsame Findings. Und wir sind dann draufgekommen, dass dieser Hase an der sogenannten Hasenpest erkrankt war. Eine sehr, sehr, sehr gefährliche Zoonose. Und obwohl ich Mund-Nasen-Schutz getragen hatte, bestand die Gefahr, dass ich mich über die Atemwege infiziert hatte. und war dann über die nächsten Tage sehr, sehr unrund, weil es hieß, es beginnt mit einem leichten Hüsteln.
Jedes Hüsteln beobachtet man natürlich.
Wenn man darauf achtet, das macht man ziemlich oft am Tag und das war eine sehr beängstigende Erfahrung. Gott sei Dank nichts passiert. Ist übrigens jetzt gerade auch wieder am Vormarsch, die Hasenpest.
Wir diskutieren das ja auch gerade im Zusammenhang mit Covid-19, denn 2002, das war eine SARS-Epidemie. Das Virus stammte von Marderhunden, die in China in der Pelzindustrie gehalten wurden. 800 Menschen starben. Was denken Sie denn über den Ursprung des Covid-19-Virus?
Also ich glaube, man wird nie ganz genau wissen, woher es kommt, weil es dazu den politischen Willen nicht gibt. Aber ich glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es sich um eine Zoonose handelt. Sie mag, und einige Leute glauben, dass vielleicht sogar denselben Ursprung haben wie SARS-CoV-2002.
Die Marderhunde.
Dass es aus der Pelzindustrie kommen könnte. Es könnte auch direkt vom Wildtier kommen, dass einfach vor allem Fledermäuse waren so oder so das Reservoir. Entweder wurden die vielleicht mit den Marderhunden in Kontakt gebracht oder haben die gefressen oder so, oder es kam auch direkt von den Fledermäusen. Auf jeden Fall eine Zoonose. Wie genau es vonstatten gegangen wird, wird man nicht sagen können.
Die entscheidende Frage ist doch, wurde gelernt aus 2002, aus der damaligen SARS-Epidemie?
Also das Traurige ist, nein. Also ich zitiere hier im Buch auch Drosten, der sagt, also es hat sich an der Pelztierhaltung überhaupt nichts geändert, obwohl man eben diesen extremen heftigen Warnschuss mit dem ersten SARS 2002 bekommen hat, hat sich daran nichts geändert. Und wir haben auch jetzt gesehen, während der Pandemie, dass zum Beispiel in Nerzfarmen in Dänemark neue Covid-Mutationen aufgetreten sind. Also man fragt sich halt, wie viele Warnschüsse einem die Natur noch geben muss, bevor wirklich etwas passiert.
Das habe ich so verstanden, ist die eigentliche Botschaft Ihres Buchs auch, dass im Grunde ja die Wechselwirkungen zwischen Tierwelt und Menschheit so intensiv sind. Alles hängt mit allem zusammen. Nur das Bewusstsein dafür scheint noch nicht wirklich angekommen.
Also genau das möchte ich vermitteln. Es ist wirklich so, dass wir nicht glauben können, dass wenn wir hunderte oder tausende Tiere auf engstem Raum zusammensperren, dass es da nicht auf kurz oder lang dazu kommen kann, dass sich da Erreger breit machen, dass sich diese verändern und dann auch auf den Menschen übertragbar sind. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele in der Geschichte, wo das geschehen ist. Also zum Beispiel relativ rezent bei der Schweinegrippe im Jahr 2009, wo sich einfach verschiedene Grippeviren in Schweinen gepoolt haben, verändert haben und etwas geschaffen haben, was sehr, sehr übertragbar und auch sehr heftig ist.
BSE-Rinder waren, also wir haben ja schon einige Fälle erlebt.
So ist es. Was wenige auch wissen, das ist jetzt kein Beispiel für die intensive Nutztierhaltung, aber auch HIV ist im Endeffekt durch eine Art Raubbau an der Natur entstanden, wo Leute durch Baumwollplantagen in die angestammte Bevölkerung mehr oder minder in die Wälder getrieben worden ist und dort angefangen hat, im großen Stil Primaten zu jagen, wo dann das SIV, also das HIV der Affen, auf den Menschen erstmals übertreten konnte.
Ja, also selbst verursacht. Ja. Und es kommen gerade einige Hörerfragen rein, die wollen wir angehen nach 11. Mhm. Aber wir wollen natürlich auch noch über Ihre andere Leidenschaft sprechen, denn Sie sind Autor historischer Kriminalromane. Das nehmen wir uns dann vor für nach 11.
Gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Das muss ich Ihnen unterstellen. Sie scheinen eine echte Schreibmaschine zu sein. Also das, was bei Ihnen rauskommt, wie viel Sie veröffentlichen, wann haben Sie zuletzt geschrieben?
Heute in der Früh.
Wie viel Uhr ging's los?
Also ich bin um 6 aufgestanden und habe noch eine halbe Stunde geschrieben, dann habe ich gefrühstückt.
Und diese halbe Stunde reicht, weil manchmal braucht man doch erstmal, bis man sich da reinfinden kann und dann will man da stundenlang sitzen. Also bei Ihnen scheint es anders zu sein.
Manchmal ist es so und manchmal reicht auch, wenn man das einfach kurz macht. Das muss man flexibel gestalten.
Welche Situation haben Sie da beschrieben heute Morgen?
Heute habe ich tatsächlich über eine ganz neue Idee nachgedacht, über eine Geschichte über die spanische Grippe.
Ah, okay. Also die nächste Seuche. Sie nehmen ja Ihre Leser mit auf Zeitreise. Mhm. Ganz egal jetzt, ob bei der spanischen Grippe oder ich habe gerade von Ihnen gelesen, Wiener Blut. Und da geht es um die Gerichtsmedizinerin Fanny Goldmann. Und wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es ist auch ganz spannend im Hinblick auf Kaiserin Elisabeth, die ja gerade auch wieder boomt. Da gibt es unterschiedliche Filmveröffentlichungen. Mhm. Und bei Sissi wird sie ganz anders dargestellt. Also welche Anwandlungen sollte man über Elisabeth kennen?
Also ich glaube, man hat halt gemeinhin ein bisschen ein falsches Bild von einer sehr lieblichen, immer glücklichen Person. Das ist historisch nicht ganz korrekt. Also in meinem Buch kommt eine alte oder ältere Elisabeth vor, die sich nicht mehr öffentlich zeigen wollte, deren Sohn gestorben war, die sich vom Hof komplett ferngehalten hat, nur noch gereist ist und mit massiven Stimmungsschwankungen zu kämpfen hatte. Also eine Frau, die sehr viel mitgemacht hatte und auf viele Zeitgenossen sehr kühl und distanziert wirkte.
Ja, und das ist ganz spannend dann, wie sie auch mit ihrem Umfeld umgeht. Auch da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Aber was so spannend ist, sie nehmen ihre Leser mit in die Wiener Unterwelt. Und dann geht es wirklich auch in die Tunnelsysteme. Ich habe mal diese Tour Der dritte Mann mitgemacht. Und beim Lesen dachte ich, ach cool, ich erlebe diese Tour nochmal. Mhm. Recherchieren Sie dann auch da unten?
Teilweise ja. Nicht alles ist zugänglich. Also im Buch spielt zum Beispiel ein Fluchttunnel für den Kaiser, der vom Burgtheater, das ist das größte Theater in Wien, bis in die Hofburg gereicht hat, eine Rolle. Den gibt es zum Beispiel nicht mehr. Der ist auf halbem Weg leider zugeschüttet. Den kann man so nicht mehr inspizieren. Aber es gibt halt einfach ganz gute Quellen, die darlegen, was für Tunnel es gegeben hat, welche es noch gibt. Und so kann man sich eine ganz gute Geschichte überlegen dazu.
Deswegen beschreiben Sie dann auch im Anhang nochmal, was es denn wirklich gegeben hat und was Sie dazu erfunden haben. Und wenn es Sie jetzt packt und Sie haben eine neue Idee, wie gehen Sie dann vor? Also beispielsweise gerade für diese Geschichte in der Wiener Unterwelt.
Ja, also das muss einfach raus. Also da muss ich zuerst einmal wirklich für mich den Inhalt niederschreiben. Also jetzt nicht das ganze Buch, sondern einfach mal, worum geht's? Wer sind die Personen? Was ist deren Problem? Was müssen die überwinden? Und das ist dann wirklich so die Situation, die Sie vorhin beschrieben haben, da müssen dann wirklich mal einfach ein paar Stunden am Stück her, weil das muss dann einfach mal raus.
Wie viel Spaß macht es Ihnen, den Leser, die Leserin dann auch an der Nase herumzuführen?
Einen großen, aber ich mache das wirklich im Sinne der Leserinnen und Leser, weil es einfach auch ein tolles Erlebnis ist, wenn man nicht alles am Anfang begreift, sondern dann so wirklich einen Aha-Moment hat.
Und Ihr Lachen dazu muss man sich anschließend dann angucken. Wir reden gleich auch noch darüber, was Ihr Beruf als Veterinärmediziner mit dem Schreiben zu tun hat.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wenn Sie Ihre historischen Romane schreiben, dann verbinden Sie Ihre beiden Berufe miteinander. Denn Sie sind zum einen Veterinärmediziner und eben Autor historischer Romane. Und dann gibt es so gewisse Stellen, da kommt dann beides zum Tragen. Wie wichtig ist Ihnen das?
Sehr wichtig. Und im Prinzip ist das etwas, das sowohl in meinem Sachbuch als auch in den medizinhistorischen Krimis ist. Also in denen beschreibe ich halt ganz gerne die Obduktionen, damit man halt das wirklich plastisch miterleben kann. Und ich glaube, man darf sich das jetzt gar nicht grauslich vorstellen, sondern eher, was ich vermitteln möchte, ist, die Hauptfigur ist fasziniert davon und sie liebt das. Und das soll irgendwie
auch. Ich war an gewissen Stellen schon ganz froh, dass ich lag beim Lesen. Das muss ich dazu sagen. Also insofern. Ja, aber die Möglichkeiten hat man natürlich. Und ist da auch noch ein Berufswunsch bei Ihnen da drin? Ich dachte an manchen Stellen, ja, der wäre auch ganz gerne Pathologe geworden.
Also ich habe tatsächlich am Ende meiner Ausbildung einige Zeit in einer Veterinärpathologie gearbeitet, fand das auch total spannend. Ich mag es nach wie vor gern, aber ich bin jetzt auch nicht unglücklich darüber, es nicht zu machen.
Weil?
Naja, es ist schon so, wenn man jetzt in der Früh reingeht und einem eine gewisse Geruchswelle entgegenschwappt, kann man mögen, aber ist auch nicht jedermanns Sache.
Ja, das beschreiben Sie dann natürlich auch. Und interessant ist, dass dann immer wieder auch Tierbezüge da sind. Ich habe zweimal nachgeschlagen, beim neuen Auge beispielsweise, kannte ich vorher überhaupt nicht. Und da müssen Sie mir helfen, ich weiß gar nicht, wie man die Hunderasse ausspricht, den Bichon Frisé.
Ja, genau. Also ich kann mich halt auch nicht beherrschen. Das sind halt Dinge, die von meinem Studium kommen. Der Bichon Frisé ist ein kleiner weißer Hund, sehr herzig, gar nicht so häufig. Und das Neunauge ist ein ganz faszinierendes, fischähnliches Tier, gehört aber nicht zu den Fischen. Und die saugen sich an Fischen fest und saugen deren Blut mehr oder minder. Und die haben auch keinen Kiefer, sondern so ein ganz gruseliges Raspelmaul mit vielen Zähnen.
Wie war das denn? Wie weit gehen Sie in Ihrer historischen Forschung bei dem Bichon Frise beispielsweise? War der damals in der Gesellschaft so ein Modehund oder haben Sie sich das jetzt ausgedacht?
Also in Österreich gar nicht. Deshalb kommt im Buch auch vor, dass der schwer zu kriegen ist.
Ja.
Und daher kam das eben, dass das eine Rolle spielt, dass jemand so einen Hund unbedingt haben möchte, aber er eben schwer zu bekommen ist.
Genau, also das ist dann wirklich interessant, wie historisch es dann auch mit einfließt, wenn Sie durch eine Stadt gehen. Sie sind ja jetzt gestern hier in Stuttgart angekommen. Worauf achten Sie, weil ja das Historische bei Ihnen so wichtig ist?
Also ich bin einfach durch Stuttgart gegangen und fand total interessant. Ich habe mich einfach gefragt, wie neu oder alt ist hier alles? Und ich habe mich leider jetzt nicht mit Kriegsschäden oder so befasst, aber man sieht einfach, es ist so ein Mix. Also man merkt, die Stadt war schon betroffen, da gibt es sehr viel Neues. Andererseits auch immer wieder diese schönen alten Elemente. Ich finde, es ist ein sehr spannender Mix und das fällt mir halt besonders auf, wenn ich halt mit offenen Augen durch eine Stadt gehe.
Wie sehr geht manchmal die Fantasie mit Ihnen durch?
Viel zu viel.
Haben Sie eine Situation, wo Sie es zuletzt erlebt haben?
Ja, also wenn ich durch einen Park, also zum Beispiel heute Morgen bin ich durch den Schlossgarten gegangen und ich habe gemerkt, alle Bäume da haben ein gewisses Alter. Und das ist ein paar Jahrzehnte. Und ich habe mir halt so gefragt, ist jetzt nicht besonders spannend, aber ich habe mir so gefragt, wie hat das hier zu Kriegszeiten ausgesehen? Was war hier? War hier vielleicht irgendein Lager, ein Lazarett, eine Versorgungsstelle? Und habe das so, in meinem Kopf sind verschiedene Szenarien erschienen, aber ich müsste es jetzt natürlich auch nachlesen. Also der Funke ist entzündet.
Ja, das klingt spannend. Wir beobachten das weiter, was Sie schreiben und wollen gleich nochmal auf die Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer an Sie eingehen.
Gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Als Veterinärmediziner können Sie einiges Bizarres und Verrücktes aus dem Tierreich aufklären. Und Sie können uns verraten, welche Tiere haben Sex in der Luft?
Das ist ein Tier, das im Prinzip auch komplett in der Luft lebt, sogar in der Luft schläft und eben auch in der Luft Sex hat. Das ist der Mauersegler. Den kennen viele von Ihnen. In jeder größeren Stadt mit einem Altgebäudeanteil, wo er nisten kann, zu Hause bei uns in unseren Breiten. Und tatsächlich landet der mehr oder minder nur zum Brüten und hat eben auch in der Luft Sex. Und während sie Sex haben, stürzen die Mauersegler quasi ab. Und deshalb ist es halt ratsam, dass man relativ hoch anfängt, damit sich alles ausgeht.
Da fragt man sich, ob der Begriff des Vögelns daher stammt.
Ja, möglicherweise, aber schwer zu sagen.
Wenn Sie über so etwas aus dem Tierreich schreiben und so viele bizarre Geschichten zusammengetragen haben, zu welchem Fazit kommen Sie dann aus der Natur?
Staunen. Also Staunen und Begeisterung. Und das ist wirklich auch das, was ich mit diesem Sachbuch, das Achenoa-Prinzip, vermitteln möchte, dass man über das, was die Artenvielfalt bietet, einfach ins Staunen kommt, begeistert ist und dass man über diese Begeisterung einfach den Wunsch hat, die Artenvielfalt zu erhalten.
Ja, über den Nacktmull haben wir noch gar nicht gesprochen, aber auch
Stimmt.
Der hat ganz besondere Fähigkeiten.
Ja, das ist ein kleiner ostafrikanischer Nager, der im Wesentlichen die Besonderheit hat, dass er nicht altert. Da sind sogar die alten Tiere im Wesentlichen die stärksten, die den Bau gegen Schlangen verteidigen. Nacktmulle leben, ist ein anderes Thema, aber ähnlich organisiert wie ein Ameisenstaat mit einer Königin, die einzige ist, die sich fortpflanzen darf.
Die ganz schön fies ist den anderen gegenüber.
Aber die Besonderheit hat er eben, dass er nicht in dem Sinn altert, wie andere Säugetiere das tun. Er wird auch für seine Größe unglaublich alt. Er ist so groß wie eine Maus, die wird ungefähr 3 Jahre alt und der Nacktmull wird locker 30. Und ja, man erforscht zum Beispiel gerade, warum das so ist. Und ist zum Beispiel hat herausgefunden, dass diese Tiere niemals Tumore entwickeln, dass sie auch keine Schmerzempfindung haben. Und ja, dieses Tier ist ein unglaublicher Fundus für neue Erkenntnisse, die vielleicht eines Tages uns nützen könnten, um einfach gesünder alt zu werden.
Im Grunde kommt daraus, wie viel wir einfach noch nicht wissen.
So ist es. Und das ist genau das Spannende. Und deshalb ist es auch so wichtig, die Artenvielfalt zu erhalten, weil da eben sich wirklich eine Schatztruhe verbirgt mit Möglichkeiten, die uns allen zugutekommen könnten. Und wir sollten sie nicht verbrennen, ohne hineingeschaut zu haben.
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer angekommen sind. Aus Bönnigheim beispielsweise hat sich Heidi Roos gemeldet. Und das passt natürlich gerade auch zum Thema. Und sie sagt, ja, ich habe da eine Frage zur Wirksamkeit von tierischen Giften. Bedeutet das denn nun, dass dann beispielsweise auch Kugelfische oder Schlangen, über die wir eben gesprochen haben, von Ausbeutung bedroht sind?
Ich finde, das ist wirklich eine hervorragende Frage, weil man hat natürlich im Kopf, dass, dass zum Beispiel für den chinesischen Markt Nashörner und Tiger umgebracht werden. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall, muss ich ganz klar sagen. Da wird wirklich eine Substanz identifiziert, die zum Beispiel aus einem Tiergift kommt, und dann baut man die einfach nach, wenn man sie gefunden hat, wenn man sie einmal entdeckt hat. Und da muss das Tier dann überhaupt keine Rolle mehr spielen. Der Kugelfisch kann gemütlich weiter durch das Riff schaukeln und nach Schnecken und Krabben Ausschau halten.
Das heißt, es reicht tatsächlich, diese Substanz einmal zu extrahieren. Die Tiere müssen dafür nicht gehalten werden. Man kann das synthetisch nachbauen?
Also man muss, genau, also man muss einmal die Gifte charakterisiert haben. Da sind ja oftmals in verschiedenen Tiergiften wirklich hunderte verschiedene biologisch aktive Substanzen drin. Die muss man halt von, zum Beispiel, wenn man jetzt Spinnen in Gefangenschaft hält, die gewinnen, analysieren und dann wirklich sich diese ganzen Moleküle anschauen, darüber lernen, was für eine Wirksamkeit die haben könnten. Und wenn es vielversprechende Kandidaten gibt, dann kann man die einfach nachbauen und die Tiere Gott sei Dank unbehelligt lassen.
Wir haben weitere Anmerkungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer bekommen. Und zum Beispiel eine Frage von Bernd Schweinberger aus Pforzheim. Er möchte nämlich wissen, gibt es ein Naturmittel gegen Bluthochdruck? Sie haben bestimmt was.
Also zuerst mal muss ich sagen, wenn Sie unter Bluthochdruck leiden, müssen Sie das auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen und richtig therapieren lassen. Was es tatsächlich gibt, das kommt jetzt nicht aus dem Tierreich, aber wo eine kleine Senkung des Bluthochdrucks erwiesen ist, ist regelmäßiger Konsum von grünem Tee. Aber bitte untersuchen und richtig behandeln lassen, das wäre ganz wichtig. Aus dem Tierreich ist mir da nichts bekannt. Man hat natürlich die ACE-Hämmer aus einem Schlangengift gewonnen, aber das Schlangengift als Ganzes würde ich Ihnen nicht raten.
Eben hatten wir über Propolis gesprochen. Und aus Daugendorf meldet sich der Walter Butcher und sagt, da wir selber Hobbyimker sind, haben wir problemlos Zugang und wissen, was sich unsere Bienen damit Gutes tun. Leider wird es dazu auch in geraumer Zeit keine Studien zur Wirksamkeit bei Menschen geben, da kein Pharmazieunternehmen ein Interesse daran hat und der Ausgangsstoff je nach Standort der Bienenstöcke wechselt. Das Problem ist ja beim Honig als Heilmittel dasselbe. Aber wir können es auf jeden Fall empfehlen, schreibt er. Was sagen Sie dazu?
Das ist ein sehr durchdachter Kommentar. Also dass es keine klinischen Studien gibt, das würde ich nicht sagen, weil es gibt ja immer auch die akademische Forschung, die halt vielleicht nicht Studien in so großem Stil machen kann. Aber es sind jetzt natürlich nicht die Millionen da, um wirklich riesige klinische Studien mit Propolis zu machen. Aber das Positive ist, also Propolis steht ja zur Verfügung, hauptsächlich im Medizinproduktebereich. Und Sie können, wenn Sie möchten, das einfach unterstützend bei diversen Sachen ausprobieren.
Wobei man das ja durchaus unterstellen kann, dass eine Pharmazieindustrie nicht wirklich Interesse an solchen Dingen hat.
Naja, die pharmazeutische Industrie möchte natürlich auch mit dem, was sie erforscht, Geld verdienen. Das ist auch ganz klar und verständlich. Und wenn es etwas ist, was dann quasi jeder vermarkten kann, ist auch verständlich, wenn Sie nicht hunderte Millionen da für eine Studie investieren.
Sie sitzen ja an der Quelle, denn Sie sind Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicine Agency. Können Sie uns mal mitnehmen, wie sieht da so ein Arbeitstag aus? Was machen Sie da konkret?
Also ich sitze in Österreich, in der österreichischen Behörde. Und tatsächlich ist es so, wenn jetzt etwas europäisch zugelassen werden soll, wird das mal initial an zwei Länder vergeben, also an Vertreter zweier Länder, die sich das dann unabhängig voneinander ansehen. Und das ganze Paket, was es da an Daten gibt, an klinischen Studien, wie wirksam ist das, wie sicher ist das, genau anschauen, auf Herz und Nieren prüfen. Und das wird dann, nachdem das geschehen ist, im Ausschuss für Humanarzneimittel in der EMA von Expertinnen und Experten aller Länder diskutiert. Und dann einigt man sich auf eine Meinung, eine positive oder eine negative.
Jetzt ist ja gerade auch das Thema Medikamente gegen Covid-19. Mhm. Das ist bei Ihnen sicherlich auch Thema.
Ist es natürlich. Ich persönlich bin jetzt da direkt nicht beteiligt, aber da gibt es natürlich, Gott sei Dank, viele Anträge, die auch geprüft werden.
Können Sie uns da mitnehmen? Was erfahren Sie? Wie viele Anträge gibt es da? Wie weit ist man da? Aktuell gibt es ja Meldungen, dass es diverse Medikamente gibt. Kann man da einen Zeitpunkt ausmachen? Was können Sie uns dazu sagen?
Also dazu darf ich nichts Genaueres verraten. Ich kann ganz allgemein sagen, es gibt tatsächlich einige Anträge von teilweise neu entwickelten Medikamenten, die also wirklich für diesen Zweck entwickelt wurden. Und auf der anderen Seite schon bestehende Medikamente, wo man einfach draufgekommen ist, das könnte eine Wirksamkeit gegen eine Covid-Infektion haben und wo man einfach sich quasi ein altes Medikament in einer neuen Bedingung gegen eine neue Krankheit ansieht.
Das würde dann für einen schnelleren Prozess sprechen. Wir haben es ja jetzt bei den Impfstoffen erlebt, die unglaublich schnell entwickelt wurden, weil man da auch schon auf bestehende Forschung setzen konnte. Wie lange dauert denn grundsätzlich, gibt es da so eine Maßgabe, die Entwicklung eines Medikaments?
Die Entwicklung machen natürlich die Pharmafirmen und das dauert oftmals wirklich sehr, sehr lange. Also wir reden von der Entdeckung des Moleküls bis zur möglicherweise Marktreife von etwa 10 Jahren. Aber das kann, wie im Falle von Covid-Impfstoffen, wo einfach sehr viel Interesse dahinter war und die Technologie auch entsprechend weit gediegen ist, auch erheblich schneller gehen.
Okay, dann danke für diese Auskunft und Sie haben einen spannenden Job. René Anur, herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,